Campuscast vom 30.09.2008.
Ich befinde mich hier auf dem Seminar gegen Studiengebühren. Das Ganze wurde hier
am Dekan der Fakultät Gestaltung vorgeschlagen, der mit uns diskutieren will.
Das kann nicht alle Entscheidungen, die an der Universität gefällt werden,
zwingen. Schulfachfragen, Politik bekennt sich ganz klar
zum Moment mal. Stopp! Campuscast. Du kannst nicht überall sein. Aber immer informiert bleiben.
Ja, und hier bin ich wieder. Lang nichts mehr gehört und leider auch nichts zu berichten aus der Universität. Das hat eigentlich den Grund, ich bin ab morgen, oder eigentlich ab jetzt, wir haben es jetzt genau 0 Uhr, ab jetzt bin ich kein Student mehr. Ich bin exmatrikuliert, aber nicht aus schlechten Gründen, eigentlich mit gutem Ergebnis. Mein Bachelor ist bestanden, ich habe Mediensysteme absolviert und ja, damit nähert sich leider auch das Ende dieses Testbetriebs des Campuscast. Denn wer es noch nicht wissen sollte, das Ganze ist ja ein Ergebnis aus dem Forschungsprojekt, das wir 2005 gemacht haben, Podcast at University, und dort habe ich dann zusammen mit Hagen den Podblogger gebaut, und Podblogger ist das System, mit dem Campuscast gemacht wird. Und ja, die Idee war wirklich, ja, so eine Sammelstelle zu bauen für Sachen zum Sammeln von Mitschnitten, von eigenen Reportagen, die Studenten machen, und die dann hier gemeinsam zu sammeln und als Kanal, als Podcast zur Verfügung zu stellen. Ja, ich hatte schon ein paar Mal in den früheren Folgen darauf hingewiesen und ich wiederhole mich da auch immer wieder gerne, gerade jetzt, wo es zum letzten Mal sein wird. Das Ganze, hat auf Mitmachen beruht. Leider hat sich da niemand konkret gefunden. Muss aber auch sagen, wie gesagt, habe nicht groß immer Werbung gemacht, hatte ja auch immer viel zu tun. Aber ich dachte mir, ich halte den Kanal einfach offen, solange es geht. Jetzt ist auch da letztendlich der legale Grund, dass ich diese Plattform betreiben kann. Letztendlich hat sich auch erledigt mit dem Ende meines Studiums. Deswegen möchte ich den Kanal oder das Experiment Campuscast vorerst schließen. Das heißt, die Plattform wird es noch ein bisschen länger geben. Solange der Stuko die Folgen, die bisher existieren, online halten will. Aber meine Administrationszeit neigt sich nun wirklich definitiv dem Ende. Und das wäre dann jetzt hier die letzte Folge. Ja, wie gesagt, ich erzähle nachher zum Schluss noch ein bisschen, wie es für mich persönlich vielleicht weitergeht. Aber bevor wir zu dem Bereich kommen, vielleicht noch ein bisschen was zum Campuscast Podcast, ein paar abschließende Worte. Generell ist es so, dass, auch wenn auf der aktiven Seite nicht, viel kam, ist auf jeden Fall auf der passiven Seite, auf der Hörerseite, eigentlich doch einiges passiert. Und das ist auch nicht ohne. Wir haben insgesamt über 31.000 Abrufe, 31.486, die letzte Statistik, die hier vor mir liegt. Und das heißt, das sind ungefähr 50-50, verteilt sich das auf Leute, die das per Podcast, per RSS abgerufen haben, und anderen 50%, die das Ganze über den Webbrowser direkt auf der Seite aufgerufen haben, über den kleinen Flash-Player. Das bestätigt auch ungefähr die Ergebnisse, die wir schon so nach kurzer Zeit gesehen hatten während des Forschungsprojektes, dass so eine doppelte Nutzung bei Podcast da ist. Das heißt, es gibt wirklich, also 50% hören es auch wirklich über den Webbrowser, das können sogar noch ein bisschen mehr sein, denn über das RSS nutzen das auch andere Webportale, Podcast.de oder ähnliches, ziehen sich die Episoden halt auch über das RSS, und dort kann man es dann auch im Webbrowser hören. Das heißt, alles, was über das RSS läuft, muss nicht eindeutig quasi über einen Podcatcher gelaufen sein. Ja, soweit aber nochmal zu den kleinen statistischen Zahlen. Eigentlich auch ganz erfreulich, und dass die Idee des Community Castings, das war ja diese Idee, dass quasi einen moderierten Kanal gibt, wo aber alle Hörer auch Beiträge einreichen können, dass der, auch wenn er jetzt hier beim Campuscast nicht ganz so gut geklappt hat, in anderen Ecken doch ganz erfolgreich, zumindest erfolgreich versprechend, doch eingesetzt wird. Letztes Beispiel hat mich vor einer guten Woche erreicht. Ein Lehrer aus der Schweiz nutzt den Podblogger, also hat sich das PHP-System heruntergeladen, hat sich das auf dem wahrscheinlich Schulserver installiert und nutzt es als Sprachlabor für mit seiner Klasse. Und die Idee ist eigentlich die, dass er hat die Seite ins Netz gestellt und seine Schüler sollen nun eigenen Text produzieren in der Fremdsprache. Das ist hier Französisch, soweit ich das sehe. Und sollen dann quasi ihre Texte vorlesen, aufnehmen mit Audacity. Ist schon, finde ich auch sehr anspruchsvoll, dass halt Schüler dort direkt auch mit solchen Aufnahmetools umgehen. Und dann können sie das Ganze halt über den Webbrowser in den Podblogger laden, in das Sprachlabor, und der Lehrer schaltet es dann frei, wenn der Inhalt denn sich quasi auch gegen nichts verstößt, dass da keiner über die Stränge geschlagen ist, und hat dann alles online. Die Schüler können das selber als Podcast abonnieren oder auf der Webseite die Beiträge der anderen Schüler hören. Finde ich ein sehr schöner Anwendungsbereich für diese Idee des Community Castings, und es freut mich halt, dass die Software produktiv noch in anderen Ecken ihren Einsatz findet. Generell bleibt aber zu empfehlen, wenn jemand eine Software sucht, mit dem er seinen eigenen Podcast macht, da auf den Loudblog zu verweisen. Ist ja quasi so das kleine Konkurrenzsystem, was von Anfang an so zum Podblogger bestand. Und man muss einfach sagen, der Loudblog ist einfach wirklich ein sehr schönes System für den privaten Podcast zum Verwalten auf dem eigenen Server. Kann ich da nur empfehlen. Wer allerdings, wie gesagt, auf die Community-Funktion Wert legt, dem sei immer noch der Podblogger ans Herz gelegt. Die Software wird es auch weiter im Netz geben, auch wenn jetzt diese, sag ich mal, diese Testplattform für den Podblogger eingestellt wird. Das heißt, ich freue mich da auch über weitere Berichte, Leute, die mir erzählen, wie die Erfahrungen da sind. Nur die Entwicklung, da werde ich leider nicht weiter Zeit rein investieren können. Wie gesagt, denn nach dem Studium beginnt der Ernst des Lebens, und zumindest in der Anfangszeit jetzt ist da wenig Freizeit, bleibt da übrig für solche Projekte. Aber wie gesagt, wer weiß, man soll niemals nie sagen, aber versprechen kann ich da momentan nichts. Gut, ja, soweit ein bisschen zu noch dem Podblogger und dem Campuscast. Kommen wir ja zu einem kleinen Tribut, den ich hier noch so à la Podcast beisteuern will. Ist auch nun mit 20 Minuten nicht gerade wenig, aber es geht zurück auf den guten Herrn Adam Curry, wem der Name jetzt nichts sagt, nochmal kurz erwähnt, gilt eigentlich so als der Gründungsvater von Podcast, hat zumindest dem Medium den richtigen Anstoß gegeben, war immer sehr involviert auch in der technischen Entwicklung, und sein Podcast, der Daily Source Code, ist mittlerweile ja jetzt über fast 800 Folgen. So ein Dauerbrenner, gibt es seit ewig. Hat sich am Anfang sehr viel um Podcast gedreht, auch um die Entwicklung des Mediums, und ja, wie soll man sagen, hat sich in den letzten Monaten aber in eine interessante Richtung entwickelt. Also der Herr Adam Curry hat dem Ganzen so ein bisschen mehr so noch sein Privat-Engagement, ja, so sagen wir, sein politisches, freidenkerisches Engagement da reingelegt und betrachtet in letzter Zeit sehr interessant, muss ich sagen. Also es ist eine interessante Stellung aus eigener persönlicher Meinung, aber halt auch sehr diskussionsbereit die verschiedenen Entwicklungen drüben in Amerika. Er ist ja auch Amerikaner, wohnt in England und hat, glaube ich, auch noch eine Anmeldung in den Niederlanden. Also das heißt, er ist eigentlich ein ganz netter Kontinenthopper und hat daher eigentlich eine ganz interessante Sicht auf die Sachen. Als Tribut möchte ich einen Ausschnitt aus seiner Sendung spielen, aus der 791. Ist schon, sage ich mal, sehr zugespitzt, was dort erzählt wird, aber da er in letzter Zeit einfach auch darum bittet, seine Nachricht oder seine Inhalte, die Diskussionen in die Richtung ein bisschen anzustoßen, denke ich, was soll's, die letzte Sendung gebe ich hier mal einfach 20 Minuten, um dem Gedanken mal zu folgen. Ich will am Anfang auch nicht erzählen, worum es geht, ich will das ein bisschen für sich selbst stehen lassen. Kann jeder sehen, wie er will. Wie gesagt, Kommentare können hier auch gerne auf der Plattform gebracht werden. Kann gerne halt auch zu Adam Curry direkt bei www.curry.com hinterlassen werden. Auf jeden Fall gebe ich dem Ganzen jetzt mal 20 Minuten. Ich weiß, es ist eine lange Zeit, aber dem einen oder anderen ist es vielleicht interessant zu sehen, dass so ein Kommentar auch von einem US-Amerikaner doch kommt. So, und los geht's.
Okay. I'm really big on history, and I was just talking about this at lunch with a reporter who's doing a profile on me for an entrepreneurial magazine, that history is taught so poorly, I feel. And there was this this essay on whatreallyhappened.com called The Rise of the Fourth Reich, which was so good, and it really hit home so hard that I wanted to share it with you, and I actually just want to read it. It doesn't have an author's name, so I'm going to suppose that it was written by the person who does the site. I don't know who it is, but let me just read this to you. And yeah, of course, a link in the show notes at dailysourcecode.com, curry.com, so you can reread it at your leisure. Maybe send it to somebody. So here goes. The rise of the Fourth Reich. Everybody likes to say Hitler did this and Hitler did that. But the truth is, Hitler did very little. He was a world-class tyrant, but the evil actually done by the Third Reich, from the slave labor camps to World War II, was all done by German citizens who were afraid to question if what they were told by their government was the truth or not, and who, because they did not want to admit to themselves that they were afraid to question the government, refused to see the truth behind the Reichstag fire, refused to see the invasion by Poland as a staged fake, which it was, and followed Hitler into national disaster. The German people of the late 1930s imagined themselves to be brave. They saw themselves as the heroic Germans depicted by the Wagnerian operas, the descendants of the fierce Germanic warriors who had hunted wild boar with nothing but spears and who had defeated three of Rome's mightiest legions in the Teutonburg Forest. But in truth, by the 1930s, the German people had become civilized and tamed, culturally obsessed with fine details in both science and society. Their self-image of bravery was both slave and slavery. Germans were required to behave as if they were brave, even though they were not. It's easy to look back and realize what a jerk Hitler was, but at the time, Hitler looked pretty good to the German people, with the help of the media. He was Time magazine's Man of the Year in 1938. The German people assumed they were safe from a tyrant. They lived in a republic, after all, with strict laws regarding what the government could and, more importantly, could not do. Their leader was a devoutly religious man and had even sung with the boys' choir of a monastery in his youth. The reality was that the German people as individuals had lost their courage. The German government preferred it that way, as a fearful people are easier to rule than a courageous one. But the German people didn't wish to lose their self-image, of course, so when confronted with a situation demanding individual courage in the form of a government gone wrong, the German people simply pretended the situation did not exist. And in that simple self-deception lay the ruin of an entire nation and the coming of the Second World War. When the Reichstag burned down, most Germans simply refused to believe suggestions that the fire had been staged by Hitler himself. They were afraid to. But so trapped were the Germans by their belief in their own bravery that they willed themselves to be blind to the evidence before their very eyes so that they could nod in agreement with their Führer while still imagining themselves to have courage, even as they avoided the one situation most required real courage, to stand up to Hitler's lies and deceptions. When Hitler requested temporary extraordinary powers, powers specifically banned under German law, but powers Hitler exclaimed he needed to have to deal with the terrorists, the German people, having sold their souls to their self-delusions, agreed. The temporary powers were conferred, and once conferred, lasted until Germany itself was destroyed. When Hitler staged a phony invasion from Poland, the vast majority of the German people, their own self-image dependent on continuing blindness to Hitler's deceptions, did not question why Poland would have done something so stupid, and they found themselves in a war. But Hitler knew he ruled a nation of cowards, and he knew he had to spend the money to make the new war something cowards could fight and win. He decorated his troops with regalia to make them proud of themselves, further trapping them in their self-image. Hitler copied the parade regalia of ancient Rome to remind Germans of the defeat of the legions at the Teutonburg Forest. Talismans were added from Orthodox religions and the occult to fill the soldiers with delusions of mythical strengths and an afterlife if they fell in battle. Finally, knowing what it takes, that it takes courage to kill the enemy face to face, Hitler spent vast sums of money on his wonder weapons, airplanes, submarines, ultra-long-range artillery, the world's first cruise missile, and the world's first guided missile, weapons that could be used to kill at a distance so that those doing the killing need not have to face up to the reality of what they were doing. The German people were lured into World War II, not because they were brave, but because they were cowards who wanted to be seen as brave and found that shooting long-range weapons at people, well, they could, you know, they couldn't see them, so it took less courage than standing up to Hitler. Sent into battle by that false image of courage, the Germans were dependent on their wonder weapons. When the wonder weapons stopped working, the Germans lost the war. I remember as a child listening to the stories of World War II from my grandfather and my uncles who had served in Europe. I wondered how the German people could have been so stupid to have even elected Hitler the dog catcher, let alone leader of the nation. Such is the clarity of historical hindsight. And with that clarity, I see the exact same mechanism that Hitler used at work here in this nation. The American people imagine themselves to be brave. They see themselves as the heroic Americans depicted by Western movies, the descendants of the fierce patriot warriors who had tamed the frontier and defeated the might of the British Empire. But in truth, by the dawn of the third millennium, the American people have become civilized and tamed, culturally obsessed with fine details in both science and society. Their self-image of bravery is both slave and slavery. Americans are required to behave as if they are brave, even when they are not. The American people assume they are safe. They live in a republic, after all, with strict laws regarding what the government can and, more importantly, cannot do. Their leader is a devoutly religious man. The reality is that the American people as individuals have lost their courage. The government prefers it that way, as a fearful people are easier to rule than a courageous one. But Americans don't wish to lose their self-image of courage. So when confronted with a situation demanding courage in the form of a government gone wrong, the American people simply pretend the situation does not exist. When the World Trade Towers collapsed, most Americans simply refused to believe suggestions that the attacks had been staged by parties working for the U.S. government itself. Americans were afraid to. Even as news reports surfaced proving that the U.S. government had announced plans for the invasion of Afghanistan early in the year, plans into which the attacks on the World Trade Towers, which angered the American people into support of the already planned war, fit entirely too conveniently. But so trapped are Americans by their belief in their own bravery that they will themselves to be blind to the evidence before their eyes, so that they can nod in agreement with the government while still imagining themselves to have courage, even as they avoid the one situation which most requires real courage, to stand up to the government's lies and deceptions. The vast majority of the American people, to them their own self-image, dependent on continuing blindness to the government's deceptions, never questions why Afghanistan would have done something so stupid as to attack the United States. And as a result, Americans find themselves in a war. Now, the U.S. government has requested temporary extraordinary powers, powers specifically banned under constitutional law, but powers the government is claiming they need to have to deal with the terrorists. The American people, having already sold their souls to their self-delusions, are agreeing. The temporary powers recently conferred will be no more temporary in America than they were in Germany. The U.S. government knows they rule a nation of cowards. The government has had to spend the money to make the new war something cowards can fight. The government has decorated the troops with regalia to make them proud of themselves, further trapping them in their self-image. Talismans are added from Orthodox religions and the occult to fill the soldiers with delusions of mythical strengths and an afterlife if they fall in battle. And finally, knowing that it takes courage to kill the enemy face-to-face, the United States government has spent vast sums of money on wonder weapons. Airplanes, submarines, ultra-long-range artillery, cruise missiles, guided missiles, weapons that kill at a distance, so that those doing the killing need not have to face the reality of what they are doing. As I mentioned above, Hitler was Time Magazine's Man of the Year in 1938. Stalin was Time Magazine's Man of the Year for 1939 and 1942. Both of these men, and many others, also celebrated by the media, were unimaginable monsters. The lesson from these facts is that it isn't easy to spot a genocidal tyrant when you live with one, especially one whom the press supports and promotes. Tyrants become obvious only when looking back after they have done becomes known. The German people did not stand up to Hitler because their media betrayed them. Just as the American media is betraying the American people by willingly, voluntarily, even proudly abandoning its traditional role as watchdog against government abuse. It is the very nature of power that it attracts the sort of people who should not have it. The United States, as the world's last superpower, is a prize that attracts men and women willingly to do absolutely anything to win that power, and hence are also willing to do absolutely anything with that power once they have it. If one thinks about it long enough, one will realize that all tyrants, past and most especially present, must use deception of their population to initiate a war. No citizen of a modern industrialized nation will send their children off to die in a war to grab another nation's resources and assets, yet resources and assets are what all wars are fought over. The nation that wishes to initiate a war of conquest must create the illusion of an attack or a threat to start a war, and must always give their population of cowards an excuse never, never to question that carefully crafted illusion. It is naive, not to mention racist, to assume that tyrants appear only in other nations and that somehow America is immune simply because, well, we're Americans. America has escaped the clutches of a dictatorship thus far only through the efforts of those citizens who, unlike the Germans of the 1930s, have the moral courage to stand up and point out where the government is lying to the people. Unless more Americans are willing to have that kind of individual courage, future generations may well look back on the American people with the same harshness of judgment which we look back on the 1930s Germans.
I hacked the Pentagon for self-incriminating evidence of Republican manufactured white powder pestilence, Marine Corps flak vest with the guns and ammo, spitting bars like a demon stuck inside a piano, turn a Sambo into a soldier with just one line. So here's the truth about the system that fucked up your mind. They gave Al-Qaeda $6 billion in 1989
to, when?
To 1992,
Ten?
And now the last chapters of Revelations are coming true. And I know a lot of people find it hard to follow this, cause subliminal bigotry makes you hate my politics. But you act like America wouldn't destroy two buildings. Whoa. In a country that was sponsoring bombs dropped on our children. I was watching the towers, and though I wasn't the closest, I saw them crumble to the earth like they were full of explosives. And they thought nobody noticed the news report that they did about the bombs planted on the George Washington Bridge. Four non-Arabs arrested during the emergency, and then it disappeared from the news permanently. They dubbed the tape of Osama, and they said it was proof. Jealous of our freedom, I can't believe you bought that excuse. Rocking a motherfucking flag don't make you a hero. The devil crept into heaven. God overslept on the 7th. The new world order was born on September 11th. And just so conservatives don't take it to heart, I don't think Bush did it.
Why?
Because he isn't that smart.
Uh-huh.
He's just a stupid puppet taking orders on a cell phone. From the same people that sabotaged Senator Wellstone. The military industry got it popping and locking, looking for a way to justify the Wolfowitz doctrine. And as a matter of fact, Rumsfeld, now that I think back, without 9/11, you couldn't have a war in Iraq or a defense budget of world conquest proportions, kill freedom of speech, and revoke the right to abortion, tax cut extortion, a blessing to the wealthy and wicked. But you still have to answer to the Armageddon you scripted. And Dick Cheney, you fucking leech, why don't you tell him your plans about putting your pipelines through Afghanistan and how Israeli troops train the Taliban from Pakistan. You might have some house niggas fooled, but I understand. Colonialism is sponsored by corporations. That's why Halliburton gets paid to rebuild nations. Whoa. Tell me the truth. I don't scare into paralysis. I know the CIA saw Bin Laden on dialysis in 98 when he was top 10 for the FBI. Government ties is really why the government lies. Read it yourself instead of asking the government why. Because then the cause of death, the cause, the propaganda to die.
Okay, soweit, soweit. Ja, das war ein Ausschnitt aus Daily Source Code. Also, ich lasse ein bisschen für sich stehen. Soll eigentlich nur zeigen, dass Podcast ein sehr schönes Medium ist, um einfach neben dem Mainstream-Media einfach nochmal so einen alternativen Blick auf gewisse Sachen zu kriegen. The revolution will not be televised, maybe the pod will also not be podcasted. Ja, also, Ich überlege, ich spiele ganz kurz ein bisschen was Aufmunterndes, bevor wir dann nochmal ein bisschen miteinander quatschen. Für alle, die sich wundern, das ist Moloko Singleback Podsafe auf music.podshow.com zum Herunterladen, zum im Podcast spielen. Das geht in Ordnung. Okay, soweit, soweit. Ja, Musik mal aus. Okay, was ich noch kurz erzählen will, für mich persönlich zieht es jetzt wahrscheinlich ein bisschen Richtung Berlin, zumindest für den Winter. Im Sommer war ich ja ein bisschen mobil unterwegs. Interessantes Datum in Berlin, möchte ich einfach darauf hinweisen, 11. Oktober findet ab 14 Uhr die Demo Freiheit statt Angst statt. Das ist die Demo gegen beziehungsweise für den Datenschutz, das heißt gegen die Überwachungsmaßnahmen, die stattgefunden haben. Ich lese nochmal kurz hier den Trailertext vor. Bürgerrechtlerinnen und Bürgerrechtler rufen bundesweit zur Teilnahme an einer Demonstration gegen die ausufernde Überwachung durch Wirtschaft und Staat auf. Am Samstag, den 11. Oktober 2008, werden besorgte Bürgerinnen und Bürger in Berlin unter dem Motto Freiheit statt Angst stoppt den Überwachungswahn auf die Straße gehen. Treffpunkt ist der Alexanderplatz um 14 Uhr. Soweit eigentlich nur ein kleiner Hinweis auf die Veranstaltung. Ich hoffe, ich werde auch da sein. Die Adresse, wo man mehr erfahren kann, ist www.vorratsdatenspeicherung.de. Dort kann jeder auch noch ein bisschen nachlesen, worum es geht, für was man da auch dann quasi steht. Da gibt es ein paar Thesen, ein paar Punkte zusammengefasst, für die Demo steht. Meiner Meinung nach sind die alle etwas, wofür man sich nicht schämen muss. Also wie gesagt, soweit zu dem Datum in Berlin. Ein anderer Hinweis, und zwar, falls sich jemand interessiert, wie es für mich weitergeht. Wie gesagt, ich habe meinen eigenen Blog jetzt, das ist www.geekmobil.de. Wen es interessiert, kann da gerne ein bisschen nachlesen. Ich kann auf jeden Fall noch eine Einladung aussprechen am 31.10., das heißt auch im Oktober. Da feiere ich meinen Geburtstag in Berlin und zwar im Schurkenkeller. Wer, sage ich mal, hier ganz lieb und brav immer zugehört hat, über den freue ich mich wahnsinnig, wenn er auftaucht. Dann kann man einfach mal so direkt quatschen, was denn so an Feedback vielleicht zu dem ganzen Kram, den ich hier verzapft habe, so, ja, was man so sagen kann. Wie gesagt, wenn man es schon nicht als Podcast, als Kommentar über die Community-Casting-Funktion macht, geht es dann vielleicht auf dem direkten Treffen. Ich biete mich an, ich lade denjenigen auch zu einem Bier ein, da freue ich mich schon drauf. Ja, das war's. Soweit, soweit. Zum Schluss habe ich einfach nochmal die Du bist Podcast Slogans hier, die ich einfach nochmal spielen will. Davor gibt es nochmal Musik, auch schon öfters gespielt. Cruisebox mit Heard It on a Podcast. Das gibt's zum Abschluss. Das war's von mir und ciao.
Motherfuckers did it for the money, but somebody heard the call. Now you can have it all. I heard it on a podcast, rockin' fucking radio. You want it, you got it, just download it and put it on a podcast. No one's gonna stop you. Tell the FCC to stick it, kick it. The revolution. First computer, that piece of shit was like a freaking Roto-Rooter. Now we've got Wi-Fi, downloading files fast, listening to everyone who's ever done a podcast. It's history, now you see each and every nation. Radio has got to go, it's our emancipation. Play that song, sing along, mash it up and mix it. Radio is fucking loads of Adam Curry fixed it.
Ein Schmetterling kommt nicht ins Radio.
Aber der Wind, der durch seinen Flügelschlag verdrängt wird, bläst vielleicht ein paar Kilometer weiter ins Mikro.
Genau wie sich ein Lufthauch in einen Orkan verwandelt, kannst auch du ins Mikrofon brüllen.
Unrealistisch, sagst du.
Und warum redest du dann immer mit dir selbst, wenn deine Stimme so unwichtig ist?
Du kennst die Antwort.
Weil aus einem Hörer viele werden und aus deiner Stimme viel Lärm um nichts.
Egal, wie groß der Podcast ist.
Egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist.
Du hältst die Hörer zusammen. Du bist die Hörer.
Du bist Podcast.
Sicher, unser Gelaber ist kein Zuckerschlecken, aber das behauptet auch keiner.
Mag sein, du stehst gekrümmt vor Schmerz mit die Finger in die Ohren an der Wand.
Oder du schlägst dein Gesicht an die Mauer, ja?
Aber wir zerstören bereits das Radio. Was ist da eine Mauer?
Du bist Podcast.
Also wie wär's, wenn du dich mal wieder selbst anhörst?
Gib nicht nur auf der Straße Gas.
Geh runter von der Bremse.